Okay, nur um Enttäuschungen vorzubeugen. Also ich werde einen historischen Narrativ präsentieren und euch versuchen, mit irgendwie Jahreszahlen und zu vielen Namen und so ein bisschen nicht zu erschlagen. Und falls es aber gewünscht sein sollte, können wir auch irgendwie über spezifische Abläufe oder so reden. Achso, willst du eigentlich den Ankündigungstext noch vorlesen oder ist der allen präsent?
Ich lese ihn mal vor.
Okay.
Aber dazu brauche ich halt mein Handy.
Kannst du auch hier ablesen.
Hast du auch. Okay, sehr gut. Sehr gut. Also, das Erbe von 1917. Die Oktoberrevolution ist wahrscheinlich das umstrittenste Ereignis der Weltgeschichte. Innerhalb der Linken, die im politischen Mainstream einerseits verteufelt, andererseits glorifiziert, spaltet, verwirrt und transformiert das Jahr 1917 und seine Auswirkungen die politischen Ideologien des 19. Jahrhunderts, Liberalismus, Sozialismus und Anarchismus. Gleichzeitig diagnostizieren Denker und Politiker wie Lenin, Luxemburg und Trotzki eine tiefgreifende Krise des Marxismus, der sich bis dahin in der Zweiten Internationale als kritische, treibende und notwendige Kraft des Sozialismus verstanden hatte. Der scheinbare vergiftete Sieg der Arbeiterklasse im Oktober 1917 ist das einzige Mal in der Geschichte der Menschheit, dass eine unterdrückte Klasse die Macht in einem Staat erobert hat. Welche Bedeutung hat die Revolution heute?
Okay, danke. Im Ankündigungstext habe ich, vielleicht kontroverserweise, behauptet, dass die Oktoberrevolution das umstrittenste Ereignis der Weltgeschichte ist. Paradoxerweise scheint heute jedoch am strittigsten, ob die Oktoberrevolution überhaupt eine Bedeutung hat. Obwohl in dem Versuch, die Oktoberrevolution einfach zu vergessen, einiges Pathologisches entdeckt werden kann, darf 100 Jahre danach die Relevanz von 1917 nicht einfach behauptet werden. Ein Jubiläum kommt willkürlich und markiert alleine nur leere, verflossene Zeit. Während des Kalten Krieges war es noch selbstverständlich, dass das Jahr entscheidend für die Weltgeschichte war und auch bleiben sollte. Diese Gewissheit ist spätestens mit dem Ende der Sowjetunion gewichen, könnte aber auch die Möglichkeit einer nüchternen und kritischeren Betrachtung bieten. Vorausgesetzt, und das sage ich jetzt, wir befreien uns von der Neuen Linken und ihrer gleichzeitigen Identifikation wie Abgrenzung von 1917 und den angeblich zwangsläufigen Folgen der Oktoberrevolution, namentlich der Sowjetunion und dem Sozialismus in einem Land. Ich erlaube mir, ganz unbedarft zu sagen, dass 1917 der einzige Grund ist, weshalb wir heute überhaupt noch, abseits vom rein geschichtlichen Seminaren und der Uni, von Marx und Marxismus reden. Andersherum führt weiterhin jede Beschäftigung mit Marx zur Frage der Oktoberrevolution. Auch deshalb vielleicht der Name Platypus 1917. Im emphatischen Sinne jedoch belegt weder der Marxismus die Relevanz von 1917, noch 1917 die Relevanz des Marxismus. Beides ist fraglich. Unbeeindruckt von den Umbrüchen der letzten Monate macht die Linke sich die Erinnerung an 1917 zu nutzen, um plump zu zeigen, dass es anders sein kann, dass Revolutionen möglich sind oder dass der Sozialismus erkämpft werden kann. Sie zeigt rein positiv, was erreicht wurde, nicht aber was möglich war und behauptet so implizit, dass Ambitionen und Resultate der Oktoberrevolution identisch gewesen seien. Trotzki charakterisiert diese Methode als typisch für den Stalinismus. Eigentliche Niederlagen werden nachträglich in Siege umgedeutet. Wenn die Oktoberrevolution für uns heute relevant sein sollte, dann nur, weil sie Möglichkeiten beinhaltete, die erstens über das von ihr Eingelöste hinausgehen und zweitens auch bis heute noch uneingelöst bleiben. Diese negative Relevanz von 1917 soll der Vortrag zeigen und im Sinne von Walter Benjamins die Geschichte gegen den Strich lesen. Gegen den konservativen Charakter unserer Zeit und der Linken. Zu Beginn dieses Vortrags werde ich dabei mit den gröbsten Verleumdungen gegen die Oktoberrevolution aufräumen, nämlich der, die behauptet, dass alles gut war, bis ein Mann namens Gorbatschow kam und die Errungenschaften der Revolution klaute wie der Dieb in der Nacht. Sowohl Liberale wie Stalinisten behaupten im Grunde, dass die Oktoberrevolution alle ihre angestrebten Ziele erreicht hätte und nichts oder nur einige Makulatur von 1917 uneingelöst blieb. Es muss zugegeben werden, dass die Oktoberrevolution faktisch zum Stalinismus geführt hat und faktisch das Erbe des Bolschewismus und Marxismus angetreten hat. Aber es sei bestritten, dass es die logische Konsequenz der Revolution war. Schon Trotzki insistierte, dass der Stalinismus die dialektische Umkehrung des Bolschewismus darstellte. Dazu leider ein bisschen längeres Zitat von Trotzki aus seinem Text Bolschewismus und Stalinismus zum 20. Jubiläum der Oktoberrevolution 1937. Ist es jedoch wahr, dass der Stalinismus ein gesetzmäßiges Produkt des Bolschewismus ist? Wie es die gesamte Reaktion annimmt, wie es Stalin selbst behauptet und wie es die Menschewiki, Anarchisten und gewisse linke Doktrinäre, die sich für Marxisten halten, meinen. Wir haben ja immer gesagt, sprechen sie, seit dem Verbot der anderen sozialistischen Parteien, der Unterdrückung der Anarchisten, seit der Aufrichtung der Bolschewiki-Diktatur in den Sowjets, konnte die Oktoberrevolution zu nichts anderem als zur Diktatur der Bürokratie führen. Der Stalinismus ist die Fortsetzung und zugleich der Bankrott des Leninismus. Der Fehler dieser Argumentation, sagt Trotzki, beginnt bei der stillschweigenden Gleichsetzung von Bolschewismus, Oktoberrevolution und Sowjetunion. Der historische Prozess, der im Kampf feindlicher Kräfte besteht, wird hier durch die Entwicklung des Bolschewismus im luftleeren Raum ersetzt. Indes ist der Bolschewismus nur eine politische Strömung, die zwar eng mit der Arbeiterklasse verknüpft, aber nicht mit ihr identisch ist. Es genügt eigentlich, diesen elementaren Fehler beim Namen zu nennen, damit von ihm keine Spur mehr übrig bleibt. Der Bolschewismus selbst jedenfalls identifizierte sich nie mit der Oktoberrevolution, noch mit dem aus ihr hervorgegangenen Sowjetstaat. Der Bolschewismus betrachtete sich als einen Faktor der Geschichte, ihren bewussten Faktor. Einen sehr bedeutenden, aber nicht entscheidenden. Historischen Subjektivismus haben wir uns nie schuldig gemacht. Den entscheidenden Faktor auf dem gegebenen Fundament der Produktivkräfte sahen wir im Klassenkampf, dabei nicht bloß im nationalen, sondern im internationalen Maßstab. Zitat Ende Trotzki. Trotzki nannte den Stalinismus im selben Text die Antithese des Bolschewismus, weil der Stalinismus all das glorifizierte, was der Bolschewismus aus marxistischem Selbstverständnis 1917 nicht bewahren, sondern im Sozialismus beseitigen wollte. Während für Lenin der Staat und das Proletariat und seine Partei im Sozialismus durch Erfüllung ihrer Mission aufgehoben werden sollten, identifizierte sich der Stalinismus mit den sozialistischen Volksrepubliken, dem angeblich revolutionären Staat, der Arbeiterklasse und der Partei und hob so das Ziel Sozialismus auf. Entsprechend wurde demokratisch und sozialistisch synonym verwendet. Die stalinistischen Volksrepubliken behaupten zugleich demokratisch und sozialistisch zu sein, was später Gaddafi in Libyen, Nasser in Ägypten und anderen erlaubte, sich ebenfalls so zu nennen. Kann es eine größere Erniedrigung für den Sozialismus und eine größere Bekräftigung des bürgerlichen Antikommunismus geben, als die Sowjetunion und diese Staaten sozialistisch zu nennen?
Nein.
Die gewöhnliche Antwort von Stalinisten auf diese Vorwürfe beläuft sich darauf zu sagen, dass es zwei Phasen der klassenlosen Gesellschaft gibt. Die kommunistische und die sozialistische. Wovon die erste sehr wohl in einem Staat, wenn es sich denn um das rohstoffreiche Russland handelt, realisiert werden könne. Jedoch ist, abgesehen von einer ganzen Reihe anderer Probleme, schon im Kapitalismus die Produktion und Arbeitsteilung international und der Versuch, die internationale Produktionskette in einem Land in Miniatur zu reproduzieren, so unmöglich, dass selbst die stalinistischen Wirtschaftsexperimente, die Menschen und Material in dramatischem Umfang vernichteten, diese Realität zumindest teilweise auch theoretisch anerkennen mussten. Man müsse, so Lenin bereits 1922 warnen, die ABC-Wahrheiten des Marxismus verkünden und wiederholen, dass zum Sieg des Sozialismus die gemeinsamen Anstrengungen der Arbeiter mehrerer fortschrittlicher Länder notwendig sind. Ohne Weltrevolution kein Sozialismus. Das ist das ABC. Und ohne das Ziel Sozialismus gelangte die dritte stalinisierte Internationale in der Praxis bei eben dem Reformismus an, bei dem die zweite Internationale zuvor geendet war. Allerdings war Bernstein, also in der zweiten Internationale, mit seinem Sinnspruch "Die Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts" immerhin nie offizielle Doktrin, während in der dritten Internationale niemand auch nur den schreienden Gegensatz zwischen Stalins Doktrin des Sozialismus in einem Land und Lenins Perspektive hinweisen durfte. Auf Russland alleine beschränkte Betrachtungsweisen der Oktoberrevolution müssen notwendigerweise dahin gelangen, wo die Menschewiki schon 1903 angelangt waren, nämlich bei der national beschränkten und daher pedantischen Feststellung, dass Russland noch nicht bereit für den Sozialismus und die Revolution von vornherein zum Scheitern verurteilt war, beziehungsweise bestenfalls eine bürgerliche Republik hervorbringen könne. Dem entgegen betrachteten sich die Bolschewiki als Internationalisten, das heißt, sie betrachteten ihre Revolution nur als gerechtfertigt im Sinne eines Auftakts für die Revolutionen in Deutschland, Europa und der Welt. Die russische Revolution stützte sich auf das europäische Proletariat. Auch das ist für Lenin nicht höhere Mathematik, sondern wieder das ABC. Zitat: Ohne die Revolution in Deutschland sind wir verloren. Das ist kurz nach der Oktoberrevolution. Bevor ich gleich zur wirklichen Narration der Ereignisse und den dabei bestehenden Problemen linker Historiografie komme, will ich möglichst kurz versuchen, die basalsten Grundannahmen, das ABC, der revolutionären Marxisten dieser Zeit auszubuchstabieren. Sowohl Luxemburg, Lenin als auch Trotzki redeten vom Stadium der Entscheidung. Entweder Weltrevolution oder Barbarei. Marxisten zu dieser Zeit dachten, dass die Revolution bis zum Sozialismus nicht nur möglich, sondern sogar notwendig, also im Sinne von dringend und nicht aufschiebbar war. Die gesamte Taktik der Bolschewiki stützte sich auf diese historische Prognose einer kommenden Revolution in Deutschland, Europa und die Annahme, dass die Bourgeoisie nach 1848 auch in Russland wie international nicht mehr in der Lage sei, eigenständig eine bürgerliche Revolution zu führen. Dementgegen stand umgekehrt die historische Prognose der Menschewiki, Ökonomisten und Revisionisten aller Länder, die nicht mehr mit einer europäischen Revolution rechneten, andererseits aber davon ausgingen, dass die Bourgeoisie noch in der Lage sei, die Revolution zu führen. Während die Menschewiki und der zu ihnen äquivalente Teil der Zweiten Internationale ihre Perspektive schematisch gewannen und von den unmittelbar bürgerlich-demokratischen Aufgaben der Revolution, also Herstellung des allgemeinen Wahlrechts, der bürgerlichen Republik, der Pressefreiheit, die Abschaffung der adligen Privilegien, Agrarrevolution, 8-Stunden-Tag und so, auf die treibende Kraft der Revolution schlossen. Dementgegen entsprang die Perspektive der revolutionären Marxisten, also Lenin, Luxemburg, Liebknecht, Trotzki, aus einer geschichtlichen Analyse, die den entscheidenden Lehren von 1848, dem Wachstum der Internationale selbst und der Bedeutung des Weltkriegs besondere Bedeutung beimaß. Die Zweite Internationale, zum 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille 1889 in Paris gegründet, besaß ein marxistisches Programm, das heute noch lesenswert ist. Oberflächlich betrachtet war die Sache des Sozialismus durch sie vor dem Ersten Weltkrieg im Vormarsch. Die Mitgliederzahlen wuchsen und alle Angriffe der Revisionisten, wie Bernstein, die die Sozialdemokratie zu einer rein reformistischen Partei machen wollten, wurden mit großer Mehrheit abgeschmettert. Also Menschewiki und Bolschewiki hatten eigentlich bis Februar 1917 fast identische Programme. Als beim Kriegsausbruch alle Sektionen der Internationale, außer der Bolschewiki und der serbischen Sozialisten, ihre eigene Bourgeoisie unterstützten, staunten nicht wenige. Und Lenin hielt die Meldung im Vorwärts, dass die Kriegskredite von der Führung der Sozialdemokratie gebilligt wurden, für eine Fälschung der deutschen Heeresleitung. Luxemburg und Lenin sahen den Krieg als einen Versuch der Herrschenden, die inneren Widersprüche nach außen wie ein Blitz abzuleiten und so die Gefahr der Revolution abzuwenden. Die Arbeiterbewegung war eine Gewalt geworden, ohne deren Kalkulation die Herrschenden keine Politik mehr betreiben konnten. Also kann man auch in den Kalkulationen vor dem Krieg gewissermaßen von der deutschen Heeresleitung sehen, die mit einem zweiten Zwei-Fronten-Krieg, also gegen Russland und Frankreich, auch darauf spekuliert, dass die Sozialdemokratie eher geneigt ist, den Krieg zu unterstützen, wenn er gegen das despotische Russland geht, was als Hort der Konterrevolution seit 1848 galt und wo Bebel auch 1912 noch gesagt hat, wenn es gegen Russland geht, dann nehme ich die Flinte selbst in die Hand. Abgesehen von den Menschewiki und den rechten Teilen der Internationale, die bei weitem nicht die Mehrheit waren, urteilte das orthodoxe Zentrum um Karl Kautsky, dem sich, wie gesagt, der Großteil der damaligen Marxisten und der Großteil der Zweiten Internationale zuordnet, dass das Proletariat durch den Krieg geschwächt sei und deshalb nicht reif einen Bruch mit der herrschenden Klasse. Dass der Krieg also quasi so eine Atempause oder Feuerpause für den Klassenkampf notwendigerweise darstellt und dass es danach einfach ganz normal weitergeht. Was damit zu tun hat, dass während des Krieges jede Form von Klassenkampf eigene Vorbereitung für den Bürgerkrieg bedeutet. Für Luxemburg und Lenin stellt der Krieg mit der Bewaffnung von Millionen von Arbeitern die Überreife der Arbeiterbewegung dar. Überhaupt könne die Frage, ob die Revolution reif sei, nur in der Arbeit für die Revolution beantwortet werden. Lenin erinnert sich dabei an Napoleon. Also ist jetzt ein Zitat von Napoleon, das Lenin bringt. Zuerst stürzt man sich ins Gefecht, das Weitere wird sich finden. Weiter dazu Lenin. Unsere Helden der Zweiten Internationale fällt es im Traum nicht ein, dass Revolutionen überhaupt nicht anders gemacht werden können. Zitat Ende. Die Sozialisten hatten die Autorität bei den Massen durch gut 50 Jahre Aufklärungsarbeit gewonnen. In diesem Sinne wollten die Massen den Sozialismus. Sie waren nicht alle Sozialisten, aber sie sahen im Sozialismus mit dem Bruch, als den Bruch mit dem, was sie nicht mehr wollten. Also die herrschende Ordnung und wenn man so will, der Status quo. Ohne die Mithilfe der Führung der Arbeiterbewegung, schon angefangen bei der Mobilisierung der Truppen im August 1914, bei der Zustimmung zu den Kriegskrediten, also ohne die Billigung irgendwie dieses Haushaltes wäre es überhaupt nicht möglich, für die Deutschen irgendwie länger als ein paar Monate Krieg zu führen. Und der Wahrung der Disziplin wäre der Krieg schlicht nicht möglich gewesen. Dieser Narrativ Rosa Luxemburgs, der die SPD-Führung für den Krieg verantwortlich macht und sie einen stinkenden Leichnam nennt, ist in sich revolutionär. Weil er den Krieg schon als Vorstufe des Bürgerkriegs entlarvt, der sowieso kommt. Ihre Annahme war, dass der Krieg zum Zerfall der alten Ordnung beitragen würde, die herrschende Klasse in eine tiefe Krise stoßen und die Revolution einläuten müsste, die dann zu einer Kettenreaktion führen könnte. In einer Situation, in der die Bourgeoisie durch den Krieg geschwächt ist und es zu Massenaufständen käme, wären nur die sozialistischen Parteien noch organisiert genug, um Herr im Staat zu werden. Diese Prognose ist, wenn auch mit einem anderen Ergebnis als von Rosa Luxemburg erhofft, eingetreten. Ohne die Sozialdemokratie hätte der Kapitalismus sich nach dem Ersten Weltkrieg nicht wieder aufrichten können. Wenn es bei Kriegsende keine siegreiche Revolution gegeben hat, so lag das laut Trotzkis Urteil im Buch Die Lehren des Oktober, daran, dass, Zitat, keine Partei vorhanden war. Was Deutschland anbelangt, so ist dort die Lage ganz klar. Die deutsche Revolution hätte 1918 und 1919 siegen können, wenn sie über eine entsprechende Parteiführung verfügt hätte. Zitat Ende. Es ist besonders tragisch, dass Rosa Luxemburg heute für ihre Kritik an einem taktischen Manöver der Bolschewiki bekannt ist, die überhaupt gegen ihren Willen veröffentlicht wurde und diese widerrufen, statt für ihre Kritik der Sozialdemokratie, die sie nicht widerrufen, sondern wiederholt und verstärkt hat. Überhaupt unterstützte Luxemburg spätestens seit 1914 die Bolschewiki gegen die Menschewiki und ihre später widerrufende Kritik, also der Text Die russische Revolution, endete bezeichnenderweise mit dem Imperativ, und das wird bei Leuten, die Lenin gegen Luxemburg stellen, eigentlich immer unterschlagen, dass die Zukunft überall, nicht nur in Russland, dem Bolschewismus gehören müsse. Also, die deutsche Revolution ist an dem Fehlen einer revolutionären Führung gescheitert und mit ihr die Weltrevolution. Doch was ist nun mit Russland? Das war jetzt ein langes Vorgeplänkel, aber jetzt kommen wir so zum eigentlichen Teil. Die Februarrevolution erscheint zunächst als Gegenbeweis zu Trotzkis These, dass es ohne revolutionäre Führung keine siegreiche Revolution geben kann. Der Zar ist abgedankt und doch, so eine populäre Lesart, haben die Massen spontan und alleine eine vermeintlich bürgerlich-demokratische Revolution vollbracht. Leider ist nur alles an dieser Erzählung, also dass die Massen spontan und ohne Führung waren, dass die Revolution bürgerlich-demokratisch war und dass sie siegreich war, falsch und verzerrt den tatsächlichen Ablauf. Gegen die vom zaristischen Geheimdienst, den liberalen Anarchisten und anderen geteilte Ansicht, dass die Februarrevolution ein Produkt der elementaren Massen sei, wendet Trotzki in seiner Geschichte der russischen Revolution ein, Zitat, die Mystik des Elementaren erklärt nichts. Mit anderen Worten, es war nicht die Masse an sich, sondern es war die Masse der Petrograder und der russischen Arbeiter im Allgemeinen, die die Revolution von 1905 erlebt hatten und den Moskauer Dezemberaufstand von 1905, der in dem Semjonowski-Garderegiment zerschellte. Es war notwendig, dass es in dieser Masse Arbeiter gegeben hat, die über die Erfahrungen von 1905 nachgedacht, die konstitutionellen Illusionen der Liberalen und Menschewiki kritisierte, die Perspektive der Revolution sich aneignet, dutzende Male das Problem der Armee überlegt, Aufmerksamkeit verfolgt hatte, was in ihrer Umgebung vorging, die fähig waren, aus ihren Beobachtungen revolutionäre Schlüsse zu ziehen und sie den anderen zu vermitteln. Schließlich war notwendig, dass sich bei den Truppenteilen der Garnison fortgeschrittene Soldaten befanden, die in ihrer Vergangenheit von revolutionärer Propaganda erfasst oder mindestens berührt worden waren. Und dann ein paar Seiten weiter, ein Zitat, weil kein revolutionärer Führer im Februar mit dem Namen der Bewegung sein Etikett anhängte, wird sie nicht unpersönlich, sondern namenlos. Zitat Ende. Dennoch gelingt keiner Partei, die spontan entstandenen Sowjets mit revolutionärem Inhalt zu füllen und führt der Februar kaum mehr als zu einer neuen Regierung. Der Zar geht, aber fast alle zaristischen Minister, Generäle, Beamten etc. bleiben in einflussreichen Posten, wenn nicht einfach an ihrem selben Posten. Kerenski ist in der Regierung, die von dem Fürsten Lavrov geleitet wird, der einzige sozialistische Minister und stellt so eine Art von Token dar für die Massen. An sich sind die Sowjets nicht revolutionär und werden sogar unter der Führung der Partei der Sozialrevolutionäre und Menschewiki dazu benutzt, Massendemonstrationen zu zerschlagen und der neozaristischen Regierung dabei zu helfen, nichts anderes als die Auflösung des Sowjets selbst vorzubereiten. In diesem Sinne warnt Trotzki vor jedem Sowjetfetischismus. In dieser Hinsicht muss auch später, nach dem Oktober, von den Sozialrevolutionären und dem Kronstädter Aufstand gegen die Bolschewiki erhobene Forderung Sowjets ohne Parteien gesehen werden. Sie läuft darauf hinaus, die Sowjets der Konterrevolution zu überlassen. Also im Übrigen haben nicht nur die Anarchisten diese Losung Sowjets ohne Parteien erhoben, sondern schon Mitte 1917, als die Bolschewiki die Mehrheit im Sowjet erlangt haben, also von monarchistischer bis faschistischer Seite eigentlich alle diese Losungen purer Demokratie, Sowjets ohne Parteien, Sowjets ohne Bolschewiki erhoben. Und ähnliches ist auch in Deutschland mit den Betriebsräten gelaufen, die erstmal eine Organisation der Arbeiterklasse waren, aber dazu benutzt wurden, die Revolution niederzuschlagen, weil in ihnen Leute dieser Organisation Formen Inhalt gegeben haben, die nicht an der Revolution interessiert waren. Es scheint der notwendige Bestandteil, die revolutionäre Partei, fehlte, um der Revolution einen sozialen und politischen Inhalt zu geben. Wobei, der notwendige Bestandteil im Sinne von kritisch und treibend zu verstehen ist. Also nicht zwingend oder kausal determinant. Also. Während die Bourgeoisie sich bei ihren klassischen Revolutionen in England, Holland, Amerika und Frankreich auf ihren Besitz und ihre Verbindungen zum feudalen Staatsapparat stützen konnte, bleibt der revolutionären Partei des Proletariats als Stütze nur seine Verankerung und Autorität bei den Massen. Trotzki weist deshalb darauf hin, dass die Partei des Proletariats überhaupt unfähig für einen Putsch ist. Zitat. Also das ist ja immer so eine Lesart, die in den Oktober angebracht wird. Also dass der Februar irgendwie die Massenerhebung ist und der Oktober ist irgendwie der Putsch der Partei. Und Trotzkis Argument dagegen ist, das geht gar nicht. Also die Partei des Proletariats hat gar nicht die Mittel dazu. Zitat, das Proletariat kann nicht anders an die Macht gelangen als eine Person seiner Avantgarde. Schon die Notwendigkeit einer Staatsmacht entspringt dem ungenügenden Kulturniveau der Massen und ihrer Verschiedenartigkeit. In der zur Partei organisierten revolutionären Avantgarde kristallisiert sich das Freiheitsstreben der Massen. Ohne Vertrauen der Klasse zur Avantgarde, ohne Unterstützung der Avantgarde durch die Klasse, kann von Machteroberungen keine Rede sein. In diesem Sinne sind die proletarischen Revolutionen und die Diktatur Sache der gesamten Klasse. Aber nicht als anderes als unter der Führung der Avantgarde. Die Sowjets sind nur die organisierte Form der Verbindung zwischen Avantgarde und Klasse. Dieser Form einen revolutionären Inhalt geben kann nur die Partei. Das ist durch die positiven Erfahrungen der Oktoberrevolution und durch die negativen Erfahrungen anderer Länder, Österreich, Deutschland und schließlich Spanien, bewiesen. Niemand hat praktisch gezeigt oder auch nur versucht, auf dem Papier zu erklären, wie das Proletariat ohne Führung durch die Partei, die weiß, was sie will, die Macht erobern könne. Wenn diese Partei die Sowjets politisch ihrer Führung unterwirft, so ändert diese Tatsache an sich ebenso wenig am Sowjetsystem wie die Herrschaft der konservativen Mehrheit am System des britischen Parlamentarismus. An der Stelle würde ich gerne ein paar Bemerkungen über den Begriff der Masse anbringen. Von der, also Trotzki sagt, dass eigentlich das fundamentale Ereignis der Revolution ist, dass die Massen an dieser Revolution teilnehmen. Und gewissermaßen, ob wir wollen oder nicht, ein Druckmittel darstellen und wir eigentlich nicht entscheiden können, ob es eine Revolution gibt, sondern eigentlich nur, in welche Art und Weise sich das Ganze äußert. Und genauso wenig können wir gewissermaßen uns aussuchen, mit wem wir in die Revolution machen. Und es ist, glaube ich, allen Marxisten dieser Zeit klar gewesen, dass die Massen nicht irgendwie fähig waren, dem kategorischen Imperativ nachzufolgen oder irgendwie moralisch reine Menschen waren, sondern das waren natürlich Leute, die alles andere als hundertprozentig einverstanden mit einem irgendwie aufgeklärten marxistischen Programm waren. Also auf der einen Seite sind die Massen, sagt Trotzki, deswegen objektiv revolutionär. Und subjektiv widerspricht, also das subjektive Bewusstsein der Massen widerspricht diesem Inhalt eigentlich. Und daher kommt auch, dass die Bolschewiki eigentlich die ganze Zeit, also nicht nur 1917, sondern überhaupt, die Massenaufstände kritisch begleitet haben. Also sie haben sie auf der einen Seite unterstützt, auf der anderen Seite aber auch verantwortlich geleitet, das heißt, sie haben versucht, Ausschreitungen, unnötiges Blutvergießen, frühzeitige Exzesse zu vermeiden, aber auch eben geguckt, dass die Massen gewissermaßen nicht sowas machen, was dann später im Bürgerkrieg ziemlich populär wird, nämlich öfter vorkommt auf jeden Fall, nämlich Pogrome zu unternehmen. Und insofern, also die Charakterisierung, die von vielen und auch von Trotzki immer wieder eingeführt wird, nämlich zu sagen, dass die Massen links von allen Parteien und auch der Bolschewiki standen und dass die Bolschewiki eigentlich immer wieder gewissermaßen die Stimmung der Massen unterschätzt haben, ist gewissermaßen nicht zu sagen, okay, die Massen sind die eigentlich emanzipatorische Kraft, der wir nachfolgen sollten, sondern links ist hier auch zu sehen als eine problematische Kategorie, also wie bei Lenins linke Radikalismus-Kritik, nämlich zu sagen, dass die eigentlich eine destruktive Gewalt ist, die ist nicht einfach nur, mit der man sich eben nicht wie der Stalinismus identifizieren sollte, sondern mit der man in einem kritischen Verhältnis stehen sollte. Also das war jetzt quasi so der erste Teil, wo ich irgendwie zeigen wollte, dass die Massen nicht alleine diese Revolution vollbracht haben und das auch nicht konnten. aber warum sie da trotzdem der bestimmende Bestandteil natürlich der Februarrevolution war. Jetzt zu der Frage, warum also die Februarrevolution keine demokratisch-bürgerliche Revolution war. Warum jedoch hat nicht das Bürgertum, also die in Russland die Partei der Kadetten, der Revolution einen Inhalt gegeben und wenigstens die Republik erkämpft und die Überreste des Feudalismus beseitigt? Die besondere Lage eigentlich des russischen Kapitalismus war, dass der Kapitalismus hauptsächlich durch das Zarentum selbst eingeführt wurde und die bürgerliche Klasse eigentlich immer eine untergeordnete Rolle gespielt hat, dem der Zarismus aber eigentlich überhaupt erst den Weg geleitet hat. Also der Zarismus hat selbst irgendwie die Leibeigenschaft aufgelöst, hat selbst irgendwie ermöglicht, dass dort Arbeiter vorhanden sind, die man in den Fabriken anstellen kann und dass auch Land da ist, das man kaufen kann und hat auch ausländisches Kapital ins Land geholt und so weiter. Durch die Ausdehnung des Kapitals und der Verschmelzung desselben mit dem Grundbesitz, also mit dem adligen Grundbesitz, zu einem kapitalistischen Grundbesitz, sind die Interessen des Bürgertums mit denen des Grundbesitzes gegen das Kapital fusioniert und nicht im Entferntesten an der Erlösung der Agrarfrage im Sinne der kleinen Bauern oder des Proletariats interessiert. Also diese komplex Agrarfrage ist eigentlich für Marxisten der damaligen Zeit der viel entscheidendere Komplex der bürgerlich-demokratischen Revolution als die bürgerliche Republik, weil also was in der russischen, in der französischen Revolution klassischerweise zum Beispiel passiert ist, ist, dass die Bauern von den Grundbesitzern befreit wurden. Und ein Bauer, der irgendwie halb Leibeigener ist und keinen Boden hat, bringt es auch nichts, dass es irgendwie eine Republik gibt, richtig. Auch das kapitalistische Bedürfnis nach allgemeinem Recht und Verkehrssicherheit war vom Zarismus im Großen und Ganzen geregelt worden. Entscheidend für Marx, Lenin und Co. war jedoch, dass der Widerspruch zwischen den Interessen des Kapitals und denen der Lohnarbeiter seit der Französischen Revolution auch in Russland scharf zutage getreten ist und in der Sozialdemokratie und der sozialistischen Bewegung überhaupt seinen organisierten Ausdruck gefunden hat. Politisch zeigte sich dies jedoch schon in der Revolution von 1848, als der Liberalismus gemeinsam mit der Reaktion das Proletariat blutig niedermachte und seine Kapitalinteressen vor sein bürgerliches Freiheitsbedürfnis stellte. Aus Enttäuschung mit dem Liberalismus sahen die Arbeiter, aber vor allem die Bauern, in dem ehemaligen Schüler von Saint-Simon und, ehemaliger Anhänger, also von dem utopischen Sozialisten Saint-Simon und dem Neffen von Napoleon, Louis Bonaparte, der sich in seiner Jugend als Sozialist verstand, ihre Hoffnung. Erzeugte einen autoritären Kompromiss zwischen allen Klassen zum Erhalt der bestehenden Ordnung, das heißt, er unterdrückte und verwaltete den in der Gesellschaft erwachsenen Konflikt mit dem Staat. Marx nannte diese Form der Herrschaft des Staates über die Zivilgesellschaft, aber auch im Namen derselben Bonapartismus. Unter Bonaparte wuchs der Staat, sein Beamten- und Polizeiapparat bis dahin ungekannte Ausmaße, was aber auch kennzeichnend nicht nur für Frankreich ist oder Deutschland, wo diese Phänomene stattgefunden haben, sondern sich international gewissermaßen überall dort ausgebreitet hat, wo der Widerspruch des Kapitals sich Bahn gebrochen hat. Für Marx war Bonapartismus keinesfalls an die Charaktereigenschaft von Louis Bonaparte oder einer besonders autoritären Persönlichkeit geknüpft, wie dies von manchen heute behauptet wird, die sich in psychologischen Ferndiagnosen über Trump, Putin oder Erdogan üben. Vielmehr war es die Staatsform, die gleichzeitig das Scheitern des Anspruchs der bürgerlichen Revolution wie auch die fortlaufende Revolution der bürgerlichen Sozialbeziehungen durch den Kapitalismus kennzeichnete. Max Horkheimer vermerkte einmal, dass der technische Fortschritt durch das Kapital, Zitat, nicht die Arbeit, sondern den Arbeiter überflüssig macht. In einer Gesellschaft, die ihre Sozialbeziehungen auf Arbeit gründet, die Arbeitskraft aber andauernd entwertet und tatsächlich nicht genug Arbeit bereitstellt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Massenunzufriedenheiten um sich greifen und die eine oder andere Form des Bonapartismus und mittels demokratischer Revolution ersetzen. Die Massen bedürfen alleine wegen der in ihnen divergierenden Interessen und ihrer Unorganisiertheit im Kapitalismus einer Staatsmacht. Entscheidend für Marx war, welche Form von Interessen die Massenunzufriedenheit und den Bonapartismus leiten würden. Wenn der Aufstand der Massen sich selbst überlassen bliebe, würde in letzter Hinsicht notwendigerweise die im Kapitalismus am besten organisierte Kraft, nämlich das Kapital, die Macht erhalten. Deswegen entweder Diktatur der Masse, das heißt Diktatur der einen oder anderen Fraktion der Bourgeoisie, des Kleinbürgertums oder des Lumpenproletariats, oder aber Diktatur der Arbeiterklasse. So kam die Regierung des Fürsten Lavrov, die nach dem Februar an die Macht gelangte, nicht dorthin, weil sie am beliebtesten war, sondern weil die Partei der Kadetten mit ihren untergründigen Verbindungen zum Zarismus vergleichsweise gut organisiert war. Ebenso mit der folgenden Regierung Kerensky im Mai 1917, die ebenfalls nicht das Produkt eines Referendums war, sondern des Zerfalls der Kadetten. Marx nennt beide kleinbürgerliche Demokraten, nicht weil sie Kleinbürger waren, also soziologisch gesehen, oder tatsächlich eine Basis bei den Handwerkern und Beamten und was nicht alles hatten, sondern weil sie die soziale Herrschaft der Bourgeoisie und den kapitalistischen Staat unangetastet ließen und deshalb die politische Herrschaft als Juniorpartner für oder zumindest mit dem Kapital ausführen mussten. Marx sprach dem historischen Interesse des Proletariats die Möglichkeit zu, den Kompromiss der verschiedenen Masseninteressen in einer Form des Bonapartismus zu führen und, was am entscheidendsten ist, zu lösen. In der Diktatur des Proletariats sah Marx die dialektische Umkehrung der Diktatur der Bourgeoisie, das heißt der Diktatur der Masse ohne eigene Führung. Nur in der Diktatur des Proletariats besteht die Möglichkeit, einen Teil der Zivilgesellschaft, die Arbeiterklasse, zu mobilisieren, um den objektiven Interessensgegensatz innerhalb der Massen aufzuheben. Die Enteignung der Kapitalisten, das heißt die Liquidierung eines sehr entscheidenden, gegensätzlichen, objektiven Interesses innerhalb der Massen, und die Sozialisierung der Produktion, das heißt umgekehrt, das Verschmelzen der verschiedenen Masseninteressen, sollte durch die Zivilgesellschaft geführt werden, während dem Staat nur obliegt, die Überreste sich befehdender Interessen zu unterdrücken. Die Diktatur des Proletariats wäre damit eine Form des Bonapartismus, die die objektive Grundlage des Bonapartismus untergraben und so über sich selbst hinausweisen bzw. sich selbst im Sozialismus aufheben könnte. Wie Trotzki herausdeutet, kann die Gesellschaft in und während der Diktatur des Proletariats den Staat nur ersetzen, wenn das notwendige Werkzeug der Arbeiterklasse, die Partei, zwar den Staat und die Zivilgesellschaft leitet, gleichzeitig aber in keinem von beiden aufgeht. Also mit keinem von beiden identisch ist, wie Trotzki das in dem Zitat zu Beginn gesagt hat. Also, wo er bemerkt, dass die Bolschewiki sich weder mit der Oktoberrevolution noch mit der Sowjetunion, noch mit der Arbeiterklasse, noch mit den Massen identifiziert. Das ist von aus Bolschewismus und Stalinismus von 1937. Mehrfach überlegte Lenin 1917 mit den Bolschewiki zu brechen, weil er daran zweifelte, ob die Partei in der Lage sein könnte, die Massen im Sinne des historischen Interesses der Arbeiterklasse wirklich zu führen. Vor seiner Ankunft in Petrograd im April war die Partei unter der Führung von Leuten wie Stalin und Kamenewjew dazu übergangen, in der wichtigsten Frage, der Frage des Krieges, mit der Bourgeoisie bzw. als linker Flügel der Bourgeoisie zu gehen. Stalin beispielsweise argumentierte, dass man den Krieg nun, also nach Februar 1917, dass man nun den Krieg unterstützen müsse, weil Russland demokratisch geworden ist. Lenin hingegen war der Ansicht, dass Russland weder demokratisch geworden war, noch dass der Krieg seinen imperialistischen Charakter geändert hatte. An die Adresse von Stalin und Kamenewjew gerichtet, sagt Lenin, Zitat: Ich höre, dass in Russland eine Vereinigungstendenz besteht, eine Vereinigung mit den Landesverteidigern. Das ist Verrat am Sozialismus. Ich glaube, es ist besser, alleine zu gehen, wie geliebt nicht. Einer gegen 110, also eine Analogie zu das liebt nicht eigentlich der Einzige, der in der Reichstagsfraktion der Sozialdemokraten dagegen gestimmt hat. Mit dieser Sicht galt Lenin im April schlicht als verrückt. also war innerhalb der Partei wie auch in der Gesellschaft isoliert. Also es gab sogar, Kerensky hat sogar Scherze in der Duma gemacht, dass er sich mit Lenin unterhalten will, weil der irgendwie so verrücktes Zeug erhören würde, dass nicht mal seine eigene Partei ihm zuhört. Und was er nicht gemacht hat, aber trotzdem, er wurde einfach nicht ernst genommen, nicht mal von der Reaktion irgendwie als Gegner oder so. Wenn nicht bekannt geworden wäre, dass die Regierung eine neue Offensive mit dem Ziel, die Dardanellen und Konstantinopel zu annektieren, wäre es wahrscheinlich äußerst schwierig gewesen, für den sich intern durchzusetzen. Was dann aber doch geschehen ist, nachdem klar geworden ist, dass dieser Krieg weiter gegen die Interessen der Massen geführt wird. Die Massen waren nicht unbedingt für die Bolschewiki, aber gegen den Krieg und in vager Hinsicht für die Perspektive des Sozialismus. Selbst Verbände der Schwarzhundertschaften, also das deutsche Äquivalent waren die Freikorps, die von der Konterrevolution damals organisiert wurden und die bereits 1918 mit Swastikas und sowas durch die Straßen gelaufen sind. Also die Schwarzhunderterschaften nannten sich damals auch teilweise unabhängige Sozialisten. Oder, also alles war damals irgendwie sozialistisch, auch irgendwie die Konterrevolution. So. Weil der Zar war weg und eigentlich es gab in Russland keine wirkliche Kraft mehr, die den Zar wieder ins Boot holen wollte, weil auch der russische Liberalismus unglaublich skeptisch war, dass der Zarismus in der Lage wäre, eine bürgerliche Ordnung irgendwie aufrechtzuerhalten. Und es gab einen Riesenhass irgendwie. Also die Liberalen in ihrer Geschichtsschreibung beschuldigen eigentlich mehr den Zar, dass irgendwie die russische Revolution passiert ist, weil er so eine Misswirtschaft im Land eingeführt hat, als dass sie irgendwie also dass sie irgendwie sagen, dass das irgendwie die Schuld der Bolschewiki sei oder so. Gegen den Zerfall der Armee und das offene Überlaufen ganzer Regimenter zum Sowjet und teilweise sogar zum Zentralkomitee der Bolschewiki fing die Konterrevolution bereits im Februar an, sich also verlässliche Verbände, getragen hauptsächlich durch die Schwarzhundertschaften und ihre Frauenabteilungen, die sogenannten schwarzen Todeshusaren, aufzubauen. Also es gab tatsächlich irgendwie so vor dem Juli-Aufstand Regimenter, die nur noch direkte Befehle vom Zentralkomitee der Bolschewiki angenommen haben, weil die Regierung sich so diskreditiert hatte. Die Kerensky-Regierung wollte diese Freikorps oder Schwarzhundertschaften erst gegen die Bolschewiki einsetzen, zögerte aber, weil ihr dämmerte, dass diese faschistischen Freikorps sofort auch die gemäßigten Sozialisten, das heißt Kerensky selbst, hinwegfegen würden. Der Putschversuch im August von dem General Kornilow, also der zum ersten Mal gewissermaßen die Weiße Armee organisiert und mobilisiert, zeigt dann den Bolschewiki wie auch der Regierung eigentlich, also der Regierung vor allem, dass sie eigentlich keine richtige Basis mehr in der Arbeiterklasse haben und dass die Arbeiter zum großen Teil eigentlich sich nur noch durch die Bolschewiki mobilisieren lassen. Die Bolschewiki ihrerseits unterstützen die Regierung gegen Kornilow, wie Lenin, oh, ich glaube, das ist von Trotzki, wie Trotzki sagt, wie das Seil einen Gehängten. Wie das Seil einen Gehängten unterstützt. Andererseits scharten sich alle Liberalen und Anhänger des Zaren, die fast überhaupt keine Stütze bei den Massen hatten, notwendigerweise hinter die faschistischen Militärorganisationen der Weißen. Als im Oktober die Gesundheit. Als im Oktober die Massen mit der Kerensky-Regierung und dem Kriegskurs brechen wollten, war es ein Entweder-Oder. Und auch hier wäre der Moment von den Bolschewiki fast verpasst worden. Also während im Juli-Aufstand, der Generalprobe für den Oktober, zwangen einige Regimenter die Bolschewiki quasi zur Teilnahme an dem Aufstand, den die Bolschewiki selbst verfrüht hielten. Und es gab sogar an der Basis der Bolschewiki Aufstände und Leute haben Also vor allem Leute irgendwie aus den lokalen Fabrikkomitees der Bolschewiki haben öffentlich irgendwie ihre Mitgliedskarten verbrannt und wollten mit den Bolschewiki brechen, weil sie sich geweigert haben, diesen Aufstand zu leiten. Was dann passiert ist, dass die Massen eigenständig diesen Aufstand geleitet haben, den die Bolschewiki dann auch sich daran beteiligt haben, aber vor allem halt, um gewissermaßen Verschwendung von Kräften zu vermeiden und die Energien für später aufzuwenden. Weil das Ergebnis des Juli-Aufstandes war, dass die Bolschewiki verboten worden sind, dass Lenin in den Untergrund gehen musste und dass die Konterrevolution für 2 Monate eigentlich das Haupt erheben konnte. Was dann ja auch im August zu diesem Versuch von dem General Kornilov geführt hat. Dennoch war die Leitung der Bolschewiki auch im Oktober eine kritische, um nicht unnötig Blut der Arbeiter zu vergießen, aber auch um Exzesse der Massen selbst einzudämmen. Die stalinistische Bezeichnung der Oktoberrevolution als bolschewistische Revolution verzerrt nicht nur die Geschichte, sondern bereitet auch die antikommunistische Diffamation vor, dass die Massen an der Revolution nicht beteiligt gewesen waren und dass die Bolschewiki von Anfang an alleine herrschen wollten. Also diese Perspektive, dass also selbst unter der Diktatur des Proletariats war es von den Bolschewiki und auch wie es konzeptionell gewissermaßen von den Marxisten der Zeit gedacht war, was so gedacht, dass gewissermaßen dort auch eine Verfassung ist und dort gewissermaßen verschiedene sozialistische Parteien miteinander um den politischen Kurs streiten, genauso wie gewissermaßen in der bürgerlichen Demokratie verschiedene bürgerliche Parteien irgendwie um den Kurs streiten. Also diese Perspektive, dass es eine Alleinherrschaft ist, ist falsch. Es gilt, natürlich muss der Aufstand von einer Partei geleitet werden, und aber für die Zeit danach war es anders gedacht und die Bolschewiki haben auch wirklich lange Zeit probiert, gemeinsam mit den linken Sozialrevolutionären, die sich abgespalten haben von den Sozialrevolutionären über den Oktoberaufstand und auch internationalistisch denkenden Menschewiki in einen Block zu fahren, der dann gescheitert ist, nachdem die Bolschewiki den Brest-Litowska-Frieden mit den Deutschen gemacht haben, den die Sozialrevolutionäre nicht tragen wollten, weil sie geglaubt haben, dass es gewissermaßen den deutschen Militarismus stärkt. Da sehen wir selbst, was das Zentralorgan der Bolschewiki unmittelbar nach der Oktoberrevolution schreibt. Zitat: Sie wollen, dass wir alleine die Macht übernehmen, dass wir alleine mit den furchtbaren Schwierigkeiten, die vor dem Land stehen, fertig werden. Nun, wir übernehmen die Macht alleine, gestützt auf die Stimme des Landes und in Erwartung der freundschaftlichen Hilfe des europäischen Proletariats. Aber im Besitz der Macht werden wir gegen die Feinde der Revolution und gegen deren Saboteure den eisernen Fausthandschuh anwenden. Sie haben von der Diktatur Kornilovs geträumt, wir geben ihnen die Diktatur des Proletariats. Also das war der Anspruch oder die Perspektive der gesamten Bolschewiki zu der Zeit. Ich will jetzt zum Schluss kommen und den Rest für die Diskussion aufbewahren. Aber ich will noch auf die Frage eingehen, was eigentlich durch die Oktoberrevolution erreicht wurde. Also wenn nicht Sozialismus, wie hoffentlich irgendwie durch das davor Gesagte klar geworden ist, was dann? Ist Demokratie erreicht worden durch die Oktoberrevolution? Die Bolschewiki und Marxisten verstanden, dass eine demokratische Revolution erstens nach 1848 nur noch durch das Proletariat vollzogen werden kann. Zweitens nicht wirklich demokratisch sein kann, ohne den demokratischen Rahmen zugleich zu überschreiten. Kurz, Demokratie ist für Marxisten selbst widersprüchlich und verweist notwendig auf die eine oder andere Form des Bonapartismus. Die einzige Form des Bonapartismus jedoch, die die Krise des Kapitals nicht bloß transformieren und verschleppen, sondern potenziell über sich hinaustreiben kann, ist die Diktatur des Proletariats. Also, konstituiert die Oktoberrevolution die Diktatur des Proletariats? Die Revolution beseitigte die Polizei, Geheimdienste, die zaristische Armee und zum Teil auch den Beamtenapparat. Im neuen Staat wurden alle wesentlichen Stellen von der Partei des Proletariats ausgefüllt. Allerdings konnte auch hier nicht auf einen Großteil der zaristischen Beamten und sogar Offiziere verzichtet werden. Also im Bürgerkrieg wurden eine Menge zaristische Offiziere wieder eingestellt, denen dann Kommissare zur Seite gestellt wurden, aber wo es dann auch immer wieder zu Desertationen und Versuchen, konterrevolutionäre Aktivitäten oder Sabotage zu machen. Der Staat, das Recht, kann immer nur so fortschrittlich sein wie die Entwicklung der Produktivkräfte, und so war der sogenannte Kriegskommunismus eher eine Elendsverwaltung in einem rückständigen Land. Von einer Alleinherrschaft des historischen Interesses des Proletariats konnte auch deshalb nicht die Rede sein, weil der durch die Oktoberrevolution geschaffene Bonapartismus von Anfang an enorme Kompromisse mit der Bauernschaft eingehen musste, die den Aufbau des Kapitalismus auf dem Land bedeuteten. Also der Bürgerkrieg, der als großer vaterländischer Krieg bezeichnet wird in der Sowjetgeschichte, hat zwar eine Menge Leute in die Partei gebracht und die Bolschewiki in der Herrschaft stabilisiert, aber eigentlich hat er die Situation verschlimmert. Und Lenin redet deshalb bereits 1920, knapp 2 Jahre nach dem Oktober, von einem Arbeiterstaat. Also Terminologie Arbeiterstaat ist schon was anderes als die Terminologie Diktatur des Proletariats, der bürokratisch deformiert ist. Und das, also ist gewissermaßen entgegen der späteren trotzkistischen Terminologie, war es für Lenin äußerst fraglich, ob es in Russland jemals einen gesunden Arbeiterstaat gab. Für sowohl Trotzki als auch die Frankfurter Schule verkörperte die Sowjetunion durch das in ihr lebende subjektive Moment der Erinnerung an die Ambitionen der Oktoberrevolution das, Zitat, höhere Recht. Gleichzeitig jedoch war die Sowjetunion für beide dem Faschismus äußerlich ähnlich. Dann ein Zitat von Trotzki aus seinem Buch Die verratene Revolution. Zitat: Letzten Endes verdankt der Sowjet-Bonapartismus, also er benutzt dieses Wort, seine Entstehung der Verspätung der Weltrevolution. Dieselben Ursachen aber erzeugten in den kapitalistischen Ländern den Faschismus. Wir gelangen zu einer auf den ersten Blick überraschenden, doch in Wirklichkeit unabweislichen Schlussfolgerung. Die Erstickung der Sowjetdemokratie durch die allmächtige Bürokratie geht ebenso wie die Zerschlagung der bürgerlichen Demokratie durch den Faschismus auf ein und dieselbe Ursache zurück. Die Verspätung des Weltproletariats bei der Lösung der von ihm gestellten geschichtlichen Aufgabe. Stalinismus und Faschismus stellen trotz der tiefen Verschiedenheiten ihrer sozialen Unterlagen symmetrische Erscheinungen dar. In vielen Zügen sind sie einander erschreckend ähnlich. Zitat Ende. Die Frankfurter Schule stimmte dieser Sicht Trotzkis auch so weit überein, als sie die Schuld für die Deformation der Sowjetunion bei den Deutschen sieht, die 1918, 1919 ihre Revolution vermasselt haben. Lass uns nicht vergessen, dass die Neue Linke angetreten ist, 1917 weiterzuführen, allerdings in einem ganz anderen Sinn als Trotzki oder die Frankfurter Schule, die in der Oktoberrevolution nicht etwas erreicht ist, auf das man wie auch immer kritisch aufbauen kann, sah, wie etwa das von der 68er-Generation gesehen wurde, die sich eigentlich als irgendwie, die dachten, die Weltrevolution irgendwie weiterzutragen, die begonnen wurde, also wo sie quasi eine Kontinuität angenommen haben, sondern eine historische Erfahrung, also die Frankfurter Schule sah es als eine historische Erfahrung, zu deren Relevanz man sich erst wieder durchkämpfen musste. Für sie ist die Geschichte und das Bewusstsein nach 1917 nicht fortgeschritten, sondern weit dahinter zurückgefallen. Wenn 1917 für uns wieder relevant werden soll, dann nur ohne den falschen Fortschrittsglauben in der Theorie und Praxis der Neuen Linken. Heute wissen wir es nicht besser als die Klassiker Marx, Engels, Lenin, Luxemburg, sondern eher schlechter. Dennoch kann es keinen geringeren Anspruch geben, als die Klassiker nicht durch Missachtung, sondern durch Erfüllung obsolet zu machen. Das war's soweit.
Wie viel haben wir jetzt?
20:12 Uhr. Nee, lass.
Lass Fragen stellen und dann
eben. One at a time. Wir machen jetzt ja auch die Mama eine halbe Stunde und danach eine halbe Stunde erstmal.
Ja.
Inwiefern, also dürfen wir schon Fragen stellen?
Ja.
Ist sozusagen, also es wurde ja jetzt auch auf der Liste diskutiert, deshalb frage ich, inwiefern ist die Charakterisierung, die Trotzki irgendwie trifft, also du hast ja gesagt, dass er auch von einem Bonapartismus, also von einem Sowjet-Bonapartismus spricht, von späteren sozusagen Theorien, also ich denke jetzt vor allem irgendwie an Cliffs Staatskapitalismus, es kommt von Cliff, ne? Schon Cliff. Inwiefern ist es davon abzugrenzen? Also inwiefern ist es doch sozusagen, obwohl er ja tiefe Ähnlichkeiten sieht, doch nicht das Gleiche, also der Stalinismus wie der Faschismus, beziehungsweise wie auch irgendwie andere, also vor sozusagen 1917 Vorformen quasi von Bonapartismus, die es in kapitalistischen, also entwickelten Ländern wie Deutschland und so weiter auch gab. Also inwiefern ist es abzugrenzen, inwiefern ist es kein Staatskapitalismus?
Also wir machen eine Frage pro.
Ja.
Der Term Staatskapitalismus kommt von Lenin selbst. Also Lenin hat 1920, 1921 den Term selbst benutzt, um die Sowjetunion zu beschreiben. Aber ich glaube, die Frage ist nicht so sehr, also es ist, glaube ich, jeden, außer irgendwie Leuten, die sagen, dass die Sowjetunion Sozialismus war, klar, dass die Sowjetunion niemals nicht kapitalistisch war. Also es ist immer eine Form von geplanter Wirtschaft gewesen. Die Frage
war... Geplante Wirtschaft?
Ja.
Das macht ja keinen Kapitalismus aus,
oder? Aber so, ich würde sagen, es ist immer eine Form, also es gab immer eine Form von, also so die Wertform ist nicht aufgelöst in der Sowjetunion, um es so zu sagen.
Gut, aber die ist nicht durch Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Also was ja wesentlich...
Genau. Aber ich glaube, so diese Fokussierung...
Also ist halt marktförmige Organisierung von...
Ja, aber das ist nicht der Punkt, den Trotzki in dieser, also die Kontroverse, die dann später geführt wird, ist, glaube ich, nicht das, was Trotzki an der Oktoberrevolution oder an der Sowjetunion gewissermaßen geschätzt hat. Weil es ist für Trotzki komplett klar, dass gewissermaßen der einzige Grund, warum man irgendwie kritisch die Sowjetunion verteidigen sollte, ist, weil in den Massen, auch in der Planwirtschaft, so die Planwirtschaft funktioniert nicht ohne die Kader, die diese Wirtschaft organisieren. Die Kader der Kommunistischen Partei, die an jeder Schraubstelle gewissermaßen dafür verantwortlich sind, dass sie noch rudimentär den Bedürfnissen der Bevölkerung folgen. Dass sie rudimentär dem Zweck einer Gebrauchswerkorientierung der Produktion irgendwie dient. Was ein Unterschied zu anderen Planwirtschaften ist, ja. Also kannst du
Aber das macht es mehr kapitalistisch oder mehr sozialistisch, oder verstehst
du? Nein, der Punkt aus. Das Potenzial für Sozialismus existiert, hat für Trotzki in der Sowjetunion deshalb existiert, weil die Partei da war. Weil die Leute zumindest noch da waren, die dieses Bewusstsein hatten, dass sie gewissermaßen die Weltrevolution anfangen wollten. So. Und deswegen sagt Trotzki, der Charakter der Sowjetbürokratie ist doppelseitig so. Auf der einen Seite sind sie in diesem System eingespannt, dass sie eigentlich eine nationalistische Kraft darstellen. Auf der anderen Seite lebt in ihnen dieses Bewusstsein, lebt in ihnen auch noch mit dieser Rhetorik, die sie immer noch haben, die Möglichkeit, dass sie das irgendwie weitertragen. So, und in dieser Diskussion Staatskapitalismus behauptet Cliff, dass das nicht mehr der Fall ist. Und das ist der wesentliche Unterschied. Also ich glaube, man sollte sich nicht über irgendwie Begriffe streiten, Staatskapitalismus, degenerierter, deformierter Arbeiterstaat, sondern was...
Nein, das ist genau dieser Punkt, diese Unterschätzung oder beziehungsweise Leugnung der Rolle der Partei. Also das sozusagen dadurch das Potenzial irgendwie noch da. Also das
aber ich moderiere das mal.
Gibt es weitere? Warte so weiter erstmal.
Eine Sache noch, ich glaube 1956 war ein entscheidender Moment für irgendwie zum Beispiel den Aufbruch des britischen Trotzkismus, als der Aufstand in Ungarn scheinbar für viele Trotzkisten diese Theorie des Doppelcharakters der Bürokratie bewiesen hat, nämlich was in Ungarn passiert ist, dass dieselben Leute, die vorher diese Wirtbürokratie gemacht haben, dieselben Leute, die vorher nationalistische Politik betrieben haben, auf einmal Führer, also Räte aufgebaut haben und diese Arbeiterrevolution geleitet haben gegen die Sowjetunion. So, also das waren die Leute, die die Bürokratie, also so ein und dieselben Leute.
Aber wer waren dieselben Leute?
Beim Arbeiteraufstand in Ungarn 1956 ist die Parteileitung mit den Arbeitern gegangen. Gegen die.
Die
Bürokratie innerhalb.
Darf ich kurz so reinkommen? Ja. Also, weil das irgendwie ein Thema ist. Ich meine, ich würde das jetzt auch nicht irgendwie so.
Nein, das ist auch ein Thema.
Ja, das ist ja eigentlich auch ein bisschen drüber geworden und so.
Nicht so kriegscremig.
Ich meine, also es gibt ja nicht nur 56, also ich meine, diese Frage ist ja irgendwie historisch länger. Und mit 89 stellt sich natürlich die Frage, ob es das Potenzial überhaupt gegeben hat. Und du hast einen entscheidenden Unterschied zwischen 56 und 68 zum Beispiel. Weil du 56 tatsächlich auch noch im weiten Teil der Opposition oder Dissidenz oder je nachdem, was davon irgendwie übrig war, sich tatsächlich innerhalb der reinen Parteien organisiert haben, die dann aber mit den Erfahrungen von 56 und spätestens vom Prager Frühling eigentlich ihre Illusion, oder was heißt Illusion, aber wahrscheinlich schon Illusion, verloren haben, dass sie die Partei selber nach links ziehen können. Und sind eigentlich danach den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, wir müssen uns außerhalb der Partei organisieren, weil eigentlich innerhalb der Partei diese Form der inneren Partei, der Formierung eigentlich gar nicht möglich ist. Und es ist der grundsätzliche Unterschied, der sich vollzieht und der dann auch dazu führt, dass eigentlich das, was irgendwie die spätere Opposition ist, später im Verlauf der 70er und spätestens in den 80ern eigentlich nicht alle, aber irgendwie viele Leute irgendwie anfangen mit der Rechten zu gehen, beziehungsweise eigentlich diese Lösung von Sozialismus eigentlich ins Hintertreffen gerät und irgendwie die Frage des Sturzes der Parteiherrschaft bedeuten wird. Also das heißt, also ich meine, so diese Auseinandersetzung, also ich meine, wenn man nicht genau weiß, was die Relevanz der Oktoberrevolution selbst ist, wie kann man dann genau die Relevanz herausfinden, die jetzt irgendwie die Partei hatte für den sozialistischen Staat nach der Revolution?
Aber ich meine, selbst 1990 gab es Teile der Partei, die dieses Projekt weiterführen wollten und die Massen nicht.
Und welches Projekt?
Was?
Welches Projekt?
Das Projekt der Sowjetunion, das Projekt, wenn du so willst, das irgendwie Kampf ist für den Sozialismus. Also ich glaube, ich will nur sagen, es gibt auch Argumente, die sehr plausibel sind, eben deiner These zu widersprechen, dass die Partei diesen doppeldeutigen Charakter, den das orthodoxe Lager der Trotzkisten hochgehalten hat, bis zum Ende nicht verloren hat. Also das.
Ich glaube, es kommt auf die Ebene drauf an. Also wenn du sagst, dass dieser Charakter, dass der dadurch da ist, weil sich diese Regime sozialistisch nennen und weil sie eigentlich ihre Herrschaft aufbauen, nicht auf einer Klassenherrschaft im traditionell kapitalistischen Sinne, sondern aufgrund einer bestimmten Planungsfunktion, die sie einnehmen in einer Planökonomie, die selbst irgendwie sowas wie einen Lehrplatz, da vielleicht auch einen geschichtsphilosophischen Lehrplatz darstellt für etwas, was nach dem Kapitalismus kommen soll. Ich meine, dann ist es natürlich eine andere Art und Weise, das zu beschreiben, als wenn es irgendwie um sehr konkrete politische Fragen geht, mit wem man Bündnisse schmiedet, aus welchen gesellschaftlichen Kräften sich potenzielle Opposition rekrutiert und wie diese organisiert wird.
Dann lass mal kurz nach einer Sache was sagen.
Dann kannst du einen Satz vielleicht noch. Okay. Weil, also ich glaube, vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu unglücklich, irgendwie sich so auf Russland und irgendwie diese interne Situation dort einzuschießen, weil Trotzkis Prognose war nie gewesen, dass gewissermaßen von dem einen auf den anderen Tag die Partei irgendwie revolutionär wird. So. Es war vollkommen klar, dass das wurde ja auch von der Vierten Internationale probiert, gewissermaßen innerhalb von Russland eine eigenständige Partei aufgebaut werden muss. Worauf Trotzki hingewiesen hat, dass das gewissermaßen die Möglichkeit bestanden hätte, also in den 30er Jahren, wo seine Hoffnungen lagen, so in Frankreich, durch eine Revolution in Frankreich oder eine Revolution in Spanien, gewissermaßen dieser Drive wiederbelebt werden würde und die Möglichkeit bestünde, dass die Sowjetbürokratie einen anderen Kurs fahren muss. So, weil dieses Gegengewicht im sozialistischen Lager gewissermaßen da ist und dass die Notwendigkeit einer Revolution, eines Kurses auf die Weltrevolution gemacht hat. So, er hat nicht geglaubt, also. Ja, ich glaube, das ist von selbst passiert so.
Ja, ich wollte eigentlich auch daran anschließen. Also zum einen, glaube ich, gibt es da irgendwie auch sehr widersprüchliche Aspekte. Also ich meine, wenn wir heutzutage von der Perspektive der Linken auf die Sowjetunion ausgehen, dann würde ich sagen, dass die, wie kann man das ausdrücken, dass sozusagen dadurch, dass es die Sowjetunion gab, ist für uns heutzutage viel schwieriger als mit der Linken, so, weil es eine krasse Vorbelastung gibt und die Leute einfach, also so, was weiß ich, Sozialismus irgendwie eigentlich als Verbrechen sehen. Dadurch, dass eben die Sowjetunion den Namen Sozialismus auf eine Art und Weise belegt hat, der den Leuten Angst macht, so verständlicherweise auch nah. Und der eben dazu beigetragen hat, dass, und ich denke mal, das ist das, was der Jan sagen wollte, so, wir wissen heute nicht mehr als die Leute, die wir im Lesekreis lesen, unter anderem, weil wir zwar Erfahrungen gemacht haben, aber diese Erfahrungen eben auch dazu beigetragen haben, dass wir Wissen wieder verloren haben als Linke. So. Und von daher denke ich schon, dass, dass es da unterschiedliche Tendenzen gibt, wenn man darüber nachdenkt, ob die Sowjetunion nach eigentlich auch irgendwie einer gescheiterten sozialistischen Oktoberrevolution in dem Sinne nicht das Potenzial für eine erfolgreiche Oktoberrevolution im sozialistischen Sinne geschmälert hat. Und auf der anderen Seite aber auch es erhöht hat, dadurch, dass es eben, wie der Jan gesagt hat, Leute gibt, die nach wie vor darüber nachgedacht haben. Auch in der DDR zum Beispiel gibt es das Beispiel, dass die 89er-Revolution eigentlich angefangen hat mit einer linken Gruppe, die irgendwie versucht hat, die DDR in sich zu revolutionieren, also von links sozusagen die DDR, also ich weiß nicht, die Manuela hatte uns das auch so erzählt mit dieser Spruch von wir sind das Volk, in dem es geendet hat, hat ja eigentlich mal angefangen mit einer Umstellung von, ja, weißt du noch, wie das ging?
Wir sind das Volk und es ist geworden, wir sind ein Volk.
Genau, irgendwie sowas. Also es gab auf jeden Fall so diesen Umschwung, der ja schon auch dafür steht, zum Beispiel, dass selbst 89, selbst in der DDR, es irgendwie Teile der Partei gab, die daran interessiert waren, die DDR progressiver zu machen. Von daher würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall beide Tendenzen und es ist aber irgendwie, glaube ich, eine wichtige Frage, darüber nachzudenken, inwiefern, und das machen wir ja auch irgendwie, inwiefern unser Verständnis von der Sowjetunion linke Politik heutzutage prägt und vor allem auch gesellschaftliche Sichtweise prägt. Und ich finde, eine andere spannende Frage ist irgendwie, ich meine, ich habe es irgendwie immer in so einem kausalen Zusammenhang gesehen. Ich habe immer gedacht, okay, die Oktoberrevolution, also zumindest bevor wir uns irgendwie diese Teach-Ins von Chris angehört haben, die irgendwie einfach viel nochmal klarer gemacht haben, auch das Teach-In jetzt hier, dachte ich immer, na gut, okay, die Oktoberrevolution war sozusagen die erfolgreiche Revolution und die ist aber halt dadurch nicht erfolgreich verlaufen, weil die deutsche Revolution nicht erfolgreich war. Also das war irgendwie immer meine Annahme, meine Kausalität. Und jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, wenn man davon ausgeht, dass die Oktoberrevolution eigentlich auch schon nicht erfolgreich war. Vielleicht war die deutsche Revolution gar nicht erfolgreich, weil die Oktoberrevolution erfolgreich war, sondern weil sie nicht erfolgreich war. Das wäre so, also ich habe da noch, also das ist etwas, was mir irgendwie gerade in den Sinn gekommen ist, wo ich irgendwie so über diese Kausalität nachgedacht habe, die mir irgendwie eigentlich immer klar war. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, besteht diese Kausalität überhaupt? Versteht ihr, was ich meine?
Ja, Jan, dann ich. Ich sage erst, du hast zwei Punkte oder mindestens zwei Punkte angesprochen. Zu der Frage der Opposition innerhalb der DDR und des Ostblocks allgemeiner. Ich meine, die tragische Situation ist gewesen, dass die westliche Linke oder die neue Linke auch im Ostblock gewissermaßen unkritisch die Opposition zu den realsozialistischen Staaten abgefeiert hat. dass sie also solidarisch irgendwie, statt irgendwie dort eine Kritik anzubringen, statt dort irgendwie auf die Notwendigkeit einer eigenständigen sozialistischen Partei hinzuweisen, die diese Bewegung führen muss, gesagt hat, 10 Millionen polnische Arbeiter können nicht falsch liegen. Und
ja, die Probleme sind,
ich glaube so,
dass das ist solidarisch wäre nicht entstanden, wenn es möglich wäre, innerhalb der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei eine Opposition irgendwie durchzusetzen und die zu reformieren. Ich meine, dann wäre sowas wie die Solidarność abseits der Partei gar nicht erst entstanden.
Ja, ich glaube, aber es schon auch damit zu tun hat, dass stalinistische Narrative auch die Opposition ergriffen haben. Dass der Stalinismus gewissermaßen ein größeres Gewicht hatte als in seinen Organisationen, sondern dass die gesamte Neue Linke eigentlich diese Identifikation von Massenpartei, Sowjetstaat geteilt hat, zum großen Teil.
Ich muss ganz kurz kurz einhaken.
Ja.
Ich will so ein bisschen grundsätzliche Fragen, weil es sind schon sehr, sehr spezielle Fragen. Ich denke, wenn du jetzt noch den Satz fertig machen willst.
Nee, also zu der einen Sache von Hanna noch.
Ich hätte schon gerne eine Frage beantwortet.
Achso, dann wiederhol nochmal die Frage vielleicht. Weil ich dachte, ich wollte eigentlich nur einen Kommentar noch anbringen. Weil ich meine, ich würde schon sagen, dass die Oktoberrevolution tragisch gesiegt hat. So, und das irgendwie, was Lenin hat 1920 nicht gesagt, wir haben verloren, sondern wir sind auf dem Rückzug und wir müssen lernen, uns geordnet zurückzuziehen. Und das wurde dann später umgedreht bei desaströseren Verhältnissen, denn wir haben komplett gesiegt. So, wir sind im Vormarsch, nicht nur wir sind irgendwie im Rückzug, so, also oder
in Stagnation. Ich hätte gern, also was mich interessiert, ist der Zusammenhang zur Revolution in Deutschland. Also zu dieser Kausalität.
Naja, also so. Ich meine, was, wenn wir schon irgendwie beim Bürgerkrieg anfangen, dann ist es so, dass die Sowjetunion für die Front produziert hat, dafür produziert hat, dass irgendwie die Rote Armee Polen überrollt und damit in Deutschland die Möglichkeit bietet, die deutsche Revolution zu unterstützen. So. Die haben statt gewissermaßen irgendwie Stiefel für die Arbeiter im Hinterland oder in Petrograd zu produzieren, einfach ihre gesamten, also so wirklich alles darauf aufgewendet, die Weltrevolution zu machen. Und ich glaube, dass also was dass der Sowjetunion ganz andere Möglichkeiten gegeben wären, wenn in Deutschland eine sozialistische Republik da gewesen wäre.
Ja,
aber was genau willst du meinen?
So? Nein, ich meine so die Frage danach, inwiefern das Scheitern in Russland letztendlich mit dem Scheitern in der deutschen, also der deutschen Revolution zusammenhängt. Weil ich meine, man kann es ja auf verschiedene Facetten sehen. Mhm. Und man kann sagen, nach 10 Jahren nach der Oktoberrevolution, die Oktoberrevolution ist gescheitert, weil sie, nachdem sie erfolgreich war, in den Rückzug getreten ist. So, jetzt ist irgendwie die Frage so, die deutsche Revolution war ein Jahr später. Und ich bin immer davon ausgegangen, und das habe ich ja irgendwie versucht so klarzustellen, ne? Oktoberrevolution erfolgreich, deutsche Revolution nicht erfolgreich, Oktoberrevolution auch nicht erfolgreich.
Okay.
So, und jetzt frage ich mich aber halt so ein bisschen, naja, wenn die Oktoberrevolution eigentlich keine sozialistische Revolution war, sondern irgendwie der Versuch einer demokratischen Revolution mit Hinblick auf eine sozialistische Revolution, inwiefern hat das sozusagen verhindert, dass Deutschland erfolgreich war?
Also ich glaube, das selbst hat nicht verhindert, dass Deutschland erfolgreich war. Ich glaube, dass die Probleme da gewissermaßen weiter zurückgehen. Namentlich das, was Trotzki eben sagt, dass die Abspaltung der revolutionären Marxisten von der bankrottgegangenen Sozialdemokratie hätte viel früher passieren müssen. So, die Abspaltung der USPD ist eigentlich ein Produkt, ist 1916 passiert durch eine Streikwelle, die durch Deutschland gerollt ist, wo gewissermaßen...
Das war 1915 und die USPD ist ja keine tatsächlich sozialistische Abspaltung gewesen.
Der Herrscher
war ja Teil der USPD. Das Problem in Deutschland war, dass es einfach keine Abspaltung gab. Also das Interessante ist ja, dass es in Deutschland sozusagen diese Diskussion, die es irgendwie dann eigentlich erst so wirklich 1913, glaube ich, in Russland gab zwischen Menschewiki und Bolschewiki, dass es die 1903, 1904 gab und dass die so gelöst wurde, dass man sich irgendwie auf eine harmonische Verständigung geeinigt hat, dass die, dass sozusagen die Bernsteinianer oder die Leute, die sozialdemokratisch waren, sich so ein bisschen den anderen untergeordnet haben und dadurch aber die Kräfteverhältnisse jederzeit Veränderungen ausgesetzt waren, wohingegen in Russland es eben eine klare Abspaltung gab und in Deutschland nicht. Und
aber ich glaube, um zu diesem Verhältnis was zu sagen, also wie das Scheitern der deutschen Revolution die Reaktion in Russland befördert hat, ist einfach das, also dieser Kurs, der die ersten vier Kongresse der vierten Internationale, der dritten Internationale gehalten wurde, zu sagen, wir setzen alle Kräfte für die Weltrevolution ein, der hat ein Gegengewicht erzeugt mit den ganzen Niederlagen, die passiert sind. Also in Italien, in Deutschland, Bulgarien, Estland, Polen und so weiter, ist die Revolution überall gescheitert und irgendwann hat gewissermaßen in der Sowjetunion hat sich gleichzeitig die Bürokratie breit gemacht, die einfach nur Ruhe haben wollten. So. Die wollten gewissermaßen irgendwie nicht ihre Kräfte verschwenden für die Weltrevolution und haben sich dann ihren Agenten Stalin gesucht, der gesagt hat, ja, brauchen wir nicht, wir brauchen die Weltrevolution nicht, wir können den Sozialismus in einem Land aufbauen und hat dadurch gesiegt, so als ein nationalistisches Regime und hat eben dadurch, also quasi jeder, also ich meine, dieses Verhältnis, was vorhin aufgemacht hat, jeder Schlag irgendwie, jede Revolution in einem anderen Land irgendwie die Sowjetbürokratie aufgerüttelt hat, ist anders umgekehrt auch passiert, so dass halt jeder Schlag, der gegen die Weltrevolution passiert, das hat die Sowjetbürokratie massiv gestützt. Und ich meine, der Punkt, wo Trotzki die vierte Internationale ausruft, ist 1933, Hitlers Machtergreifung. Weil da komplett klar ist, dass alle Hoffnungen auf irgendwie eine deutsche Revolution zunichte gegangen sind und dass es komplett, also dass es jetzt notwendig ist, neue Parteien und eine neue Internationale aufzubauen. Ja. Daniel.
War es weit? Soweit klar?
Alles gut.
Okay. Ich wollte eigentlich so ein bisschen eine grundsätzlichere Frage stellen, inwiefern es eigentlich von Bedeutung ist, also inwiefern diese Narrative der Linken, wie die du ja genannt hast, inwiefern die, also welche Bedeutung die heute haben, also was da für eine reale Praxis ausspringt von der Linken und andererseits, warum es so wichtig ist, genau zu wissen, also genau, ich meine, du hast die Phase gelegt, die Februarrevolution, es war eigentlich nur, dass der Zar abgesetzt wurde, die Oktoberrevolution ist eine bürgerlich-demokratische Revolution. Warum ist es so wichtig, um für uns heute das so zu verstehen und nicht zu sagen, okay, das, also nicht bei dem Narrativ zu bleiben? Also was bringt es uns eigentlich? Hm. Das ist so meine grundsätzliche Frage. Hm.
Also wenn ich richtig verstanden habe, geht es darum, was bringt die Kritik an den Narrativen, oder?
Genau, nicht, genau.
Was bringt irgendwie...
Auch, genau.
Naja, ich glaube, dass es sehr vermittelt ist, gewissermaßen, aber das ist irgendwie, worum es eigentlich letztendlich mir ging, ist zu zeigen, wie in der Narration der Linken bestimmte Tabus über die Erwartungen der zweiten Internationale beinhaltet sind. Das heißt, bestimmte Tabus über, also auch der Stalinismus ist gewissermaßen eine Rationalisierung darüber, nicht über das Problem der Partei nachdenken zu müssen. Und das hat, glaube ich, irgendwie, also so, da haben wir vorhin, denke ich, auch mit Jerzy irgendwie drüber geredet, dass ich glaube, dass ein Riesenproblem der neuen Linken, wie auch der Linken heutzutage gewesen ist, dass sie die Partei unmittelbar mit der Arbeiterklasse identifiziert hat. So. Und dass sie nicht verstanden hat, welche Spannungsverhältnisse dazwischen existieren. So. Und ich glaube, dieser Narrativ, also ich meine, der Narrativ geht ja in viele Richtungen so, und der wird von unterschiedlichen politischen Lagern geteilt. Also sowohl die Liberalen wie auch die Stalinisten sagen, okay, erstens, Stalin ist der gerechte Nachfolger von Lenin. Zweitens, die Oktoberrevolution ist die sozialistische Revolution. Und ich glaube, das sind uns in gewissermaßen davon zu befreien, würde bedeuten, wirklich neu über Lenin nachzudenken.
Und wir reden noch ein anderes an, sonst würde ich noch eine anschließende Frage. Ja, Donna? Oder Nadine, hast du dich mal? Sicher? Okay.
Du hast eine anschließende,
ja.
Frage,
ich mache jetzt mal die anschließende Frage. Genau, inwiefern ist dann dieser Narrativ irgendwie, den du ja, oder beziehungsweise den du kritisierst und auch irgendwie ein Narrativ entgegensetzt, inwiefern ist der Unterschied, was ermöglicht der uns heute?
Also ich hoffe, dass ich ein Narrativ präsentiert habe, der nicht, also deswegen, ich habe viel Trotzki zitiert und der ganze Vortrag baut zum großen Teil auf Trotzkis Geschichte der russischen Revolution, Trotzkis Lernen des Oktober, John Reeds Buch über die Oktoberrevolution und anderen Schriften von Trotzki und Lenin. Aber was ich versucht habe, ist gewissermaßen einen Zugang zu machen, der nicht von den praktischen Schlussfolgerungen des Trotzkismus eingeschränkt ist. Mhm. Also ich meine, ich glaube auch, es ist wichtig, irgendwie herauszudeuten, dass Lenin und Trotzki zu der Zeit nicht eins zu eins identische Kurse gefahren haben, sondern dass Probleme aufgetaucht sind, die qualitativ komplett neu gewesen sind und die für uns heute keine fertigen Antworten haben. So, die Oktoberrevolution hat für uns keine fertigen Antworten. Ich meine, Lenin sagt irgendwie in linker Radikalismus, dass die Oktoberrevolution kein Modell ist für die Revolution im Westen.
Kein Modell für die Revolution im Westen.
Und was ich problematisieren will, ist den Narrativ des Trotzkismus zu sagen, hier irgendwie Welt, Knie her, hier sind die Losungen, hier sind irgendwie die ersten vier Kongresse der Kommentaren, das ist alles, was wir wissen müssen und jetzt geht's vorwärts. Das Problem ist viel, viel größer und wir müssen uns in gewisser Weise erst mal den Problemen der Oktoberrevolution nähern können.
Donna?
Ja, zwei Fragen. Warum halten dann so Organisationen, also, oder gibt es außer der IMT, weil die Diskussion wurde ja jetzt geführt, also zum Beispiel die Sparges League, also sagen die auch über die Oktoberrevolution, dass das schon sozusagen die Diktatur des Proletariats errichtet hat und warum, woher kommt es? Und eigentlich meine Frage war, ich muss irgendwie an diesen Badiou-Vortrag denken und also den wir auch kurz irgendwie besucht haben. Und da war es ja irgendwie so, dass er sozusagen die ganze Zeit in seinem Vortrag ja irgendwie darüber geredet hat, über den Sozialismus, aber irgendwie gar nichts über die Oktoberrevolution und über die Relevanz dessen für die chinesische sozusagen Revolution dann gesagt hat. Also er hat ja über die große proletarische Kulturrevolution, hat es dann unterteilt und so. Und da wollte ich fragen, weil ich kenne mich da wirklich nicht so gut aus, was sozusagen, weil vielleicht nächstes Jahr ja dann auch sozusagen 68 ist, wenn er auch nähert und so, was sozusagen die Maoisten, also für Verständnis, oder also was sozusagen der Narrativ der Maoisten über 1915 war. Quasi, oder das Maoismus, wenn man ihn als so vielleicht kennst du das, weil für Badiou schien es ja so, als ob das so, Jezha hat das gut gesagt, so sozusagen so ein Deus ex machina, also als ob das sozusagen einfach diese chinesische Revolution jetzt einfach vom Himmel gefallen ist und sozusagen so ein total unbegreifliches Ereignis und inwiefern sozusagen also tangiert oder inwiefern sozusagen beeinflusst, also dieses Narrativ und die Lehren, die man irgendwie aus 1917 ja doch gezogen hat, obwohl es beiseitig unter den Tisch gefallen ist, irgendwie die Art und Weise, sozusagen, was der Maoismus gemacht hat und gedacht hat, auch tatsächlich zu der Zeit in der chinesischen. Ja.
Jetzt haben wir zwei Sachen dran genommen. Erst zu den Sparks oder? Und dann zum Badiou? Okay. bin nicht 100% sicher, aber ich meine, so die Sparks, für die ist 1917 das Rollenmodell.
Ja.
Und,
ich weiß, was für eine Bedeutung hat es, dass sie sagen, Diktatur des Proletariats? Und was für eine Bedeutung hat es, dass sozusagen Chris in seinem Vortrag das nicht gesagt hat und auch nicht, obwohl wir ja schon in eine gewisse Nähe auch irgendwie.
Der Punkt ist, dass ich glaube, der Punkt ist, den hat auch Jan irgendwie also angedeutet in seinem Vortrag, dass die Spartacist League 1917 als Progress sehen. Wohingegen irgendwie die Emphase, wo ich durch bei Jan oder so habe ich es rausgelesen, ist eigentlich ja. ein Progress ist. Wenn ich dich jetzt nicht falsch interpretiere.
So, und das kann man nicht sagen, aber das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Du kannst also nicht einfach sagen, 1917 ist ein Regress. Sondern es ist eben das, was ich, glaube ich, vorhin auch versucht habe, irgendwie darzustellen, was auch Jan in seinem Vortrag versucht hat darzustellen. Es ist ein Progress mit einem Regress. Und es ist nicht einfach zu fassen in einem punktuellen Moment, sondern es ist eine Entwicklung.
Und das ist so, definiert Thomas. Sich dann darüber sozusagen ganz kurz, ob man sagt, ob das eine Diktatur des Proletariats oder nicht. Also was ist sozusagen das Kriterium dafür, dass irgendwie viele trotzkistische oder eigentlich die meisten heute, irgendwie heute auch noch, aber auch geschichtlich irgendwie gesagt haben, das ist eine Diktatur des Proletariats.
Also ich hoffe, dass bei zumindest den älteren Kadern der Spartacist League dieser Unterschied zwischen Diktatur des Proletariats und degenerierter Arbeiterstaat noch irgendeine Rolle spielt.
Mhm.
Trotzdem ist einfach so, und wir sind so ein bisschen irgendwie in, ich will nicht sagen in der Luxussituation, aber so ein bisschen in der Situation, wo wir gewissermaßen agnostisch gegenüber den Streitigkeiten, ob das jetzt ein degenerierter Arbeiterstaat oder Staatskapitalismus oder was auch immer gewesen ist, so, weil damit bestimmt so Trotzki schreibt es auch in seinem Buch, oder das ist eigentlich eine Sammlung von Briefen und Aufsätzen, Verteidigung des Marxismus, so, es kommt nicht darauf an, was ein Begriff wir jetzt irgendwie als Beschreibung wählen, sondern was so praktische Schlussfolgerungen wir daraus ziehen.
Ja,
und die praktischen Schlussfolgerungen, die Cliff und so weiter und die Trotzkisten daraus gezogen haben, die spielen für uns heute natürlich eine Rolle, so, weil wir sie überkommen müssen. So. Und ich glaube, ein Punkt der Sparks ist das in ihnen so das Bewusstsein im Gegensatz zu der International Socialist Tendency von Tony Cliff irgendwie beinhaltet war, dass mit dem Ende der Sowjetunion das Projekt der Weltrevolution vorerst komplett neu aufgebaut werden muss. So. Und ich meine, was sie gemacht haben, ist, dass sie am Ende der Sowjetunion eigentlich so, ich glaube, 80-90%, musst du Richard oder Chris fragen, so ihrer Leute nach Osteuropa geschickt haben. Und die Spartacists. Um dort die politische proletarische Revolution zu machen und diese Massenaufstände, Solidarność und so weiter, nicht irgendwie dazu verkommen zu lassen, dass sie eigentlich den Kapitalismus neu einführen. Und das ist so das, was hinter dieser Charakterisierung, glaube ich, politisch steht, so. Dass sie der Meinung sind, und deswegen wenden die ja auch immer noch irgendwie auf Nordkorea und Kuba und was weiß ich, irgendwie diese Kategorie an, weil deren Doktrin gewissermaßen ist, okay, das ist irgendwie, dort ist eben dieses Potenzial auf die Weltrevolution noch enthalten, und wenn wir in anderen Ländern die Revolution machen, dann kann sich auch dort was wieder bewegen, was ich am Fall von Nordkorea und auch vom Fall von Kuba hochgradig bezweifle. Aber
naja, das hat man ja auch 1917 gesehen, dass eine Revolution nicht unbedingt eine Weltrevolution gedacht hat.
Ja. Naja, aber das ist der Charakter, und das ist gewissermaßen eine Reaktion dann auch der Parteibürokratie und also der Bürokratie in der Sowjetunion gegeben hätte, wenn in Frankreich die Revolution oder sonst was. Eine Sache habe ich vergessen. Achso, Badiou. Badiou, Thomas, willst du zuerst was sagen? Zum Narrativ des Maoismus über 1917, der Neuen Linken.
Ja, von China aus gesehen ist. China sagt, wir sind 5000 Jahre Kultur und die Russen sind Barbaren. Und die Russen machen 1917 Revolution und wir kriegen es 1919 nicht hin. Ja, das ist das Aufreißen-Narrativ. Also, es gibt diesen jungen chinesischen Nationalismus, der sich gegen europäischen Kolonialismus wendet und der sich auch beklagt, dass er nach Versailles nicht gut genug bedient worden sei, sondern im Gegenteil mit den Japanern noch zur Beute vorgeworfen werde. Also die sind in der Position, dass sie sagen, wir sind hier wahnsinnig Opfer von dieser ganzen Geschichte und unsere Leute packen es nicht, was sogar die Russen schaffen. Ja, also die Russen haben was geschafft und das ist dann jetzt so Mao, ein bürgerliches Sun Yat-sen und Yang Jiechao und diese ganzen Leute von der Frühmobilian, sozusagen die Botschaft, seid ihr blöder als die Russen. So funktioniert Maoismus chinesisch intern, mit Blick auf die Oktoberrevolution. Und das plapperte dann der Rest der Studenten in den europäischen Metropolen nach.
Aber ich glaube, eine gewissermaßen ein irgendwie großes Narrativ des stalinistischen, beide, also russischer und irgendwie chinesischer Couleur und westdeutscher Couleur geteilt haben, ist, dass gewissermaßen und das ist irgendwie so ein bisschen Tribut an die Realität, man sagt, man hat den Sozialismus, aber offensichtlich besteht die Gefahr kapitalistischer Rekonstitution.
Restauration.
Und Restauration. Und die Chinesen werfen ja irgendwie den Russen vor, also ihr habt irgendwie das Problem von Bürokratie. Und also erstens wird dieser Kampf natürlich irgendwie so naturalisiert. So. Wenn immer man die Diktatur des Proletariats und irgendwie den Sozialismus aufbauen will, muss man ein jahrhundertelang, irgendwie Mao bei Mao sind es 300 Jahre, muss 300 Jahre lang Kampf gegen die Rekonstitutionsversuche des Kapitalismus machen, so. Was Rechtfertigung einfach dafür wird, die Opposition auszuschalten und Massen, keine Ahnung, Gulags aufzubauen, was auch immer. Und die chinesische Behauptung ist dann irgendwie, oder warum auch der Maoismus in Europa und in Amerika dann so populär geworden ist, ist, dass man diese die Ausschaltung der Opposition, die tituliert wird als irgendwie Kampf gegen die Überreste des Kapitalismus, dass die irgendwie mit friedfertigeren Mitteln, namentlich mit der Kulturrevolution, die alles andere als friedfertiger war, geleistet werden kann. So. Und das ist der Appeal. So. Und ich glaube, man sollte sich von diesem Naturalismus befreien, weil somit Überreste des Kapitalismus überhaupt nichts erklärt. So, welche Überreste des Kapitalismus? So, Lenin und alle Leute der Zeit sagen, es war relativ einfach, die Kapitalisten zu enteignen. Das sind eigene, auf Grundlage der Sowjetgesellschaft geschaffene Probleme und nicht Überreste des Kapitalismus. Also natürlich sind es Überreste der Rückständigkeit, aber...
Ich würde jetzt noch mal ein, zwei Wortbeiträge machen und dann denke ich, ist soweit. Ja, Thomas?
Also der Maoismus hat natürlich raffinierterweise argumentiert.
Dass wir gehen können.
Der Maoismus hat natürlich raffinierterweise argumentiert, und das ist auch in der Bandier-Veranstaltung angeklungen, nicht nur mit den Überresten, Überbleibseln der alten bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch wegen des Fortdauerns der Warenproduktion. Das ist noch so ein Spezialfass, ja, wo sie irgendwie so eine ungelöste Stalin-Kontroverse mit Lukács vermischt haben. Und gesagt haben, weil Stalin hat gesagt, wir haben das im Griff mit dem Wertgesetz. Ja. Und dann haben sie gesagt, also mach erstmal Gebrauchswert, ja, und auf Schrott zu produzieren. Und die Chinesen haben aber natürlich gesagt, okay, reden wir nicht vom Schrott, reden wir vom falschen Bewusstsein, was aus der Warenproduktion kommt. Und das haben sie verbunden mit altem Kolonialismus und beleidigt und rückständig und bla bla. Und dann gleichzeitig produzieren wir aber unausgesetzt, das muss man sich wahrscheinlich so medizinisch vorstellen, man produziert irgendwie einen Wirkstoff, aber der ist wichtig, aber der ist auch gefährlich, dann muss man irgendwie so einen Gegenwirkstoff produzieren, die ganze Zeit, und das sollte eben diese erratische, Mao Zedong und seine Frau auch noch, deren Einfälle de facto. Und was dann materiell dabei rausgekommen ist, ist, dass sie eben Jugend massenhaft aufs Land gebracht haben unter großem Enthusiasmus. Normalerweise hätte man die alle verhaften müssen, dann irgendwie einen Käfigwagen dahin fahren müssen. Dieser Maoismus-Trick war eben, dass sie da begeistert von sich aus hingefahren sind. Und damit war ein großes Problem gelöst, denn es waren viel zu viele Leute in den Städten, die man gar nicht ernähren konnte, weil die Leute aus der Hungersnot vorher vom Land, wo die Hungersnot am stärksten war, sich in die Städte begeben haben. Und wenn sie in den Städten massenhaft verhungert wären, das hätte man gesehen im Ausland. Ja, das war deren Problem. Die haben 100 Millionen oder wie viel auf den Landformen gehabt, das war nicht so schlimm, das hat kaum einer gesehen. Und es hätte die nächste Hungersnot den Städten gedroht. Deswegen war wichtig, die Leute auch irgendwie auf die Idee zu bringen, begeistert aufs Land zu fahren, mit Zügen und Karawanen und Gott weiß was, mit wir gehen ins Volk, mit alten Narodniki-Parolen und alten Anarcho-Parolen, ist völlig egal. Wir verbinden uns mit den Volksmassen, ja. Die Nomaden, und wenn die da getroffen haben, haben mich gedacht, was sind das für 16-jährige Verrückte, die da ankommen, die nur Phrasen löschen können, die keine Ahnung von Reis und Anbau und Vieh und Futter haben. Ja. Das ist völlig eine Katastrophe geworden. Aber aus Sicht der Bürokratie jetzt, ja, aus Sicht der Bürokratie ist vermieden worden, dass in den Städten Hunger, also einfach Leichen auf den Straßen in großer Zahl hätten zu sehen gewesen wären. Was hätte Kissinger hätte das nicht machen können, wenn die da in China Zustände gehabt hätten, irgendwie wie bei Mutter Teresa im Sternspital, ja?
Ja, alles bis auf den letzten Punkt.
Indien, dass die Leute auf der Straße sterben, ja, und dann womöglich Hungergewolken kommen. Ne? Also China war überhaupt nicht präsentabel gewesen, wenn die nicht sowas gemacht hätten.
Problem des Marketings, aber sicherlich auch. Aber es ist interessant.
Willst du noch ein Schlusswort?
Nee, also Schlusswort brauche ich nicht. Okay. Aber ich kann auch, also kannst auch die Audioaufnahmen machen.